Diese Sendung wird ermöglicht durch Ihre Rundfunkgebühr. Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Ich kann mich im Fernsehen nicht sehen. Das gab es schon als Spieler, dass ich also eine Mühe gehabt habe, mich in Interviews zu sehen. Ich kann das nicht haben. Ich habe das bei den Schauspielern auch erlebt, dieses Phänomen, dass die auch sich nicht so gerne sehen und da auch ihre Liebe, Mühe und Last mit haben. Das ist bei mir auch so.
Der Ex-Fußballer und Geschäftsmann und ARD-Co-Kommentator Günther Netzer. Und jetzt wissen wir es, warum er nach der Fußball-WM als Fernsehmann aufhört. Warum der andere Günther noch nicht aufhört, beziehungsweise im Herbst 2011 in der ARD talkt am Ende des Medienmagazins in der Ausgabe vom 12. Juni 2010 hier auf Radio 1. Außerdem ein Haushalt, eine Gebühr, Reaktion zum neuen Finanzierungsmodell des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, Verrat, mutmaßlicher WikiLeaks-Informant verhaftet und Frauenpower, Medienfrauen mit eigener Konferenz in München bei der DLD Women. Und das alles
vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Medien, Politik.
Sie werden es sicherlich gehört haben, ab 2013 leiten wir diese Sendung ein mit den Worten: Diese Sendung wird Ihnen ermöglicht durch Ihren Haushaltsbeitrag. Statt durch die GEZ Radios, Fernseher, PC oder andere Geräte zählen zu lassen und die Gebühr einzutreiben, zahlt künftig jeder Haushalt einmal, egal wie viele Personen darin wohnen und wie viele Geräte zum Empfang bereitgehalten werden. So formulieren es ja die Juristen. Es gab allerdings auch Stimmen, die meinten, das alte Modell sei doch praktikabel. Ich fragte nun den Ministerpräsidenten aus Rheinland-Pfalz und er ist zugleich der Vorsitzende der Rundfunkkommission der Länder, warum sich die Ministerpräsidenten diese Woche dennoch für den neuen Vorschlag entschieden haben.
Wir haben vor allen Dingen die Rechtssicherheit gewertet und nach dem Gutachten von Professor Kirchhoff war uns klar, dass wir im alten System nicht ausreichend Rechtssicherheit schaffen können. Denn der Streit darum, habe ich ein digitalfähiges Handy beispielsweise und empfange ich jetzt Hörfunk oder empfange ich Fernsehnachrichten oder nicht, das am Ende durchzuhalten, das wäre war kaum noch möglich. Die Unterschiede, die entstanden wären, wären so gravierend gewesen, dass verfassungsrechtliche Bedenken dann zur Anfechtbarkeit der Gebühr geführt hätten.
Befürchten Sie nicht, dass es jetzt Menschen gibt, die zu Unrecht eine Rundfunkabgabe, einen Rundfunkbeitrag bezahlen müssen, obwohl sie den Rundfunk gar nicht nutzen? Es gibt solche Familien.
Es mag das sicher geben, aber das heißt ja, bei all den digitalen Empfangsmöglichkeiten kein Handy, das heißt kein iPod, das heißt kein Fernseher, das heißt kein Internetanschluss. Also es ist schon eine absolute Ausnahme. Und wir wollen einfach diesen Haushaltsmaßstab, weil er einfach und klar ist. Dort, wo Menschen aus Gründen einer schwersten Behinderung nicht teilhaben können, wird es auch diese Befreiung geben.
Stichwort Behinderung. Wird man unterscheiden zwischen armen und reichen Behinderten?
Ja, das wird so sein. Dort, wo Menschen eine eigene Wohnung haben, wenn sie mit in einer Wohnung sind, ist einmal eine Gebühr zu bezahlen, ob jetzt die Eltern oder wenn sie ein behindertes Kind haben, fünf Fernseher oder keinen haben. Wenn allerdings ein schwerstbehinderter Mensch ein sehr geringes Einkommen hat und eine eigene Wohnung, dann wird er entweder nur ein Drittel der Gebühr bezahlen oder, wenn er nicht teilhaben kann, taubblinde Menschen beispielsweise null.
Wie sieht es nun die ARD, der SWR-Intendant und der Vorsitzende der ARD, Peter Buttgust?
Ich finde, es ist eine sehr gute Entscheidung. Das jetzige Gebührensystem ist in die Jahre gekommen. Und jetzt wird keine gesetzgeberische Flickschusterei betrieben, sondern ein wirklicher, mutiger und konsequenter Neuanfang, ein kompletter Systemwechsel, der verfassungsrechtlich einwandfrei ist und der eben der rasanten technischen Veränderung bei den Empfangsgeräten Rechnung trägt. Gleichzeitig wird damit ein einfacheres System geschaffen, ein transparenteres, ein gerechteres, sodass aus meiner Sicht das eine sehr begrüßenswerte und konsequente Entscheidung der Ministerpräsidenten ist.
Die Frage, die immer wieder oft gestellt wird: Was passiert mit der Gebühreneinzugszentrale, wenn sich das Verfahren des Gebühreneinzugs oder des Beitragseinzugs ändert?
Im jetzigen System muss ja immer überprüft werden, welche Geräte, wie viele Geräte werden von wem vorgehalten. Das ist ein Quellstätten Ärgers, das kann man nicht anders bezeichnen, aber das ist in der Systematik der jetzigen Gebührenerfassung so angelegt. Das wird künftig nicht mehr notwendig sein. Insofern werden sich auch die Aufgaben der GEZ stark verändern. Das trifft vor allen Dingen auf den Beauftragtendienst zu. Aber das bedeutet nicht, dass die GEZ jetzt sozusagen keinerlei Aufgabe und Bedeutung mehr hat. Wir werden weiterhin eine Einrichtung brauchen, die einfach finanztechnisch diesen Einzug managt und übernimmt. Aber wie gesagt, der Beauftragtendienst wird wohl stark reduziert werden können.
Nun gab es ja Forderungen aus Teilen der Medienpolitik, die Werbung von ARD und ZDF auf Null zu fahren. Damit gab es offenbar keine Mehrheit jetzt. Es gibt aber das Sponsoringverbot nach 20 Uhr. Wie sieht es die ARD? Kann man damit gelassen umgehen?
Das tut uns auch weh. Aber der Gesetzgeber hat das Recht, so zu entscheiden, und wir werden eben einfach damit zurechtkommen müssen, weil wir keine Alternative haben. Ich begrüße aber auch, dass man jetzt nicht den radikalen Schnitt vorgenommen hat. Werbung bei ARD, bei den Landesrundfunkanstalten, stört die Zuschauer und Hörer nach all meinen Erfahrungen nicht. Es ist auch notwendig für eine gewisse Balance, sonst gäbe es nur noch ein Duopol von privaten Veranstaltern, die Werbung treiben. Hier hat man doch mehr Marktgleichgewicht, und das waren wohl alles Argumente, die auch bei den Ministerpräsidenten dafür gesorgt haben, jetzt diesen Schritt nicht zu gehen.
Haben Sie das Gebührenmodell schon mal durchrechnen können, das neue? Werden Sie mit mehr oder weniger auskommen müssen?
Wir gehen davon aus, dass das Modell in etwa das Volumen erbringt, das auch das jetzige einbringt. Also es wird weder ein Mehr noch ein Weniger geben, praktisch eine Parallelverschiebung. Aber ich muss einräumen, wir können bisher nur sehr grob dieses Modell einschätzen. Der Teufel kann da durchaus noch im Detail stecken, und da wissen wir noch zu wenig, um das genau einschätzen zu können.
Rechnen Sie jetzt mit Problemen? Erstens bei Bürgern, die keinen Rundfunkempfänger im klassischen Sinne benutzen, dass die plötzlich jetzt zahlen müssen und es nicht verstehen, warum sie wegen eines Handys jetzt 17,98 im Monat zahlen müssen, nur weil sie ein Haushalt sind. Und zweite Frage, rechnen Sie mit Protesten von Behinderten?
Ich glaube nicht, denn die Entscheidung, was die Behinderten angeht, geht auf ein Urteil des Bundessozialgerichts zurück. Das wird auch in anderen Sachverhalten und Bereichen angewendet werden, nicht nur beim Gebührenrecht, bei der Rundfunkfinanzierung. Und was schließlich diejenigen angeht, die überhaupt kein Empfangsgerät vorhalten, ich glaube, dass es sich um eine extrem kleine Minderheit handelt. Und man muss auch einfach einräumen, dass vielfach das klassische Radio- oder Fernsehempfangsgerät eben durch moderne digitale Geräte ersetzt worden ist. Viele Menschen beziehen eben ihre Nachrichten und schauen auch Unterhaltung im Laptop, im PC, sodass das wirklich ein konsequenter Umstieg ist, der, glaube ich, auch logisch einleuchtet.
Vor der Sendung konnte ich auch den Präsidenten des VPAT fragen. Das ist der Verband Privater Rundfunk und Telemedien, Jürgen Dötz. Wie er denn als Vertreter des Privatfunks und wortstarker Kritiker des alten Gebührenmodells mit der Haushaltsabgabe leben kann.
Dieser Gebührenvorschlag ist richtig, ist zeitgemäß, war überfällig. Natürlich wird es nie ein absolut gerechtes System geben können. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass irgendwann die Single-Haushalte überlegen, warum sie die gleiche Gebühr bezahlen müssen wie die Großfamilie nebendran. Aber wie gesagt, es war zwingend notwendig, etwas spielerisch gesagt, sie hätten sonst nach jeder IFA das System ändern müssen, weil nach dem Toaster mit Radioempfang der Kühlschrank mit Fernsehempfang ja auch nicht mehr weit ist. Also von daher gesehen, richtiger Beschluss, verfassungskonform, also die Hausaufgabe wurde richtig erledigt.
Aber ich höre da ein Aber.
Es wurde verbunden auch mit der Ankündigung, was Werbefreiheit im öffentlich-rechtlichen Rundfunk betrifft, ein zentrales Anliegen der privaten Veranstalter. Nicht so sehr wegen der 300 Millionen Euro, die derzeit ARD und ZDF hier in dem Markt an Werbeeinnahmen noch erlösen, sondern aus grundsätzlichen Systemgründen. Unterscheidbarkeit öffentlich-rechtlicher und privater Rundfunk. Hier gab es praktisch unisono einheitliche politische Meinungsäußerungen vor der Sitzung im Blick auf die Abschaffung. Während der Sitzung war da wohl dann die SPD noch alleine mit dem Vorschlag. Die Union hat sich in die Büsche geschlagen, weil es wäre natürlich auf dem Tisch gelegen, die Frage, gibt es künftig Beschränkungen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk im digitalen Bereich und. Themen, die seit langem bekannt sind, die auch bekannt waren, als man sich politisch geäußert hat im Blick auf die Abschaffung. Aber wie gesagt, die jetzt bei dem Beschluss keine Rolle mehr gespielt haben. Insoweit ist es für den privaten Rundfunk ein dicker Wermutstropfen, was mit dieser Ministerpräsidentenkonferenz verbunden ist. Wie gesagt, für die ARD bietet es Finanzierungssicherheit. Und man darf eben auch nicht vergessen, die ARD bekam auch den Auftrag, endlich mal ihren internen Finanzausgleich zu regeln. Das heißt auf Deutsch, der WDR muss nicht immer reicher werden und RBB und andere kleinere Sender immer größere Probleme bekommen. Also dies ja auch eine Konsequenz dieses Beschlusses. Mal sehen, was draus wird.
Sie hörten in der Reihenfolge Ihres Auftritts Kurt Beck, Peter Buttkust und Jürgen Dütz zum neuen Rundfunkfinanzierungsmodell. Weiterführende Links finden Sie, ja, wenn Sie twitter.com/medienmagazin anklicken, den Link anklicken und dann können Sie sogar nachlesen und nachhören, was noch weiteres dazu gesagt wurde. Radio 1 mit dem Medienmagazin. Wie verschiedene Nachrichtenquellen am 7. Juni 2010 meldeten, wurde ein 22-jähriger US-Soldat verhaftet, der in Verdacht steht, wikileaks.org ein Video illegal zur Veröffentlichung weitergeleitet zu haben. Wir hatten über dieses Video am 10. April hier im Medienmagazin berichtet. Das Video zeigt die Tötung von Zivilisten in Bagdad durch eine US-Hubschrauberbesatzung, wie hier seinerzeit vom ZDF berichtet.
Die Helikopter entdecken eine Gruppe von Männern auf der Straße. Das ist eine Waffe, meldet die Besatzung. Tatsächlich ist es das Teleobjektiv einer Kamera, der Mann ein Reuters-Fotograf. Die US-Soldaten glauben noch weitere Waffen zu erkennen, nennen die Männer Prick, Scheißkerle, halten sie für Aufständische. Dann die Meldung. Wir haben 5 bis 6 Personen mit AK-47 Sturmgewehren. Klar zum Gefecht.
Roger that. We have no personnel east of our position.
Die Antwort, Feuer frei.
All right, we'll be engaging. Light them all up.
Come on, fire!
WikiLeaks stellt da Öffentlichkeit her, wo Journalismus aufhört. Ich fragte nun Daniel Schmidt, er ist Sprecher von WikiLeaks, was mit der Verhaftung des mutmaßlichen Informanten nun schiefgelaufen sei.
Also vom Prinzip ist das passiert, was früher oder später zu erwarten war, eigentlich statistisch betrachtet, nämlich, dass sich potenziell einer unserer Quellen selbst verraten hat, indem er mit den falschen Leuten gesprochen hat und dann ans Messer geliefert wurde.
Was passiert jetzt mit dem, ist glaube ich ein Militärangehöriger?
Ja, also momentan sind wir natürlich von unserer Seite dabei zu prüfen, inwiefern wir ihn unterstützen können. Wir wissen ja bis heute nicht, ob es sich um unsere Quelle handelt. Das ist auch von unserer Seite, da unsere Quellen anonym sind, nicht nachprüfbar. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich, das Militär behauptet, es sei unsere Quelle, sehen, was wir für diesen Mann tun können. Er sitzt ja momentan seit etwa 2 Wochen in Kuwait im Gefängnis. Wir sind jetzt gerade mit unseren Anwälten dabei, zu klären, wer dort die Ansprechpartner sind, inwiefern wir ihn unterstützen können. Es wird sicherlich eine Kampagne geben, um die Welt auf diesen Menschen aufmerksam zu machen. Für den Fall, dass er die wirkliche Quelle ist, ist das einer der wenigen jungen, intelligenten Menschen, wie man sich eigentlich viel mehr davon wünschen würde. Nämlich jemand, der nach seinem Gewissen gehandelt hat, entgegen seinem Befehl, entgegen vielleicht auch dem, was seine eigene Sicherheit angeht. Und von daher, wie gesagt, muss man unterstützen.
Sie haben sich ja davon versprochen, dass mit der Veröffentlichung des Videos auch ein selbstkritisches Denken innerhalb des Militärs einhergeht. Das ist ja, wenn ich das verfolge, nicht so gewesen, sondern man stützte ja sich vorrangig darauf, das Datenleck sozusagen zu finden. Oder haben Sie Anzeichen dafür, dass das Video dennoch intern ausgewertet wurde, dass man vielleicht die Regeln des Kriegs überarbeitet?
Also das ist uns nicht bekannt, dass dort eine große Einsicht vorhanden wäre. Die Politik von Präsident Obama spielt ja auch eigentlich genau in die entgegengesetzte Richtung. Der Spiegel hatte zum Beispiel gerade berichtet, es gibt andere Reporter, die mit ähnlichen Repressalien auch zu kämpfen haben, Quellen von Reportern und so weiter. Also dort ist eigentlich ein entgegengesetzter Trend zu erkennen und das ist extrem bedenklich. Auf der anderen Seite sieht man, dass statistisch betrachtet die junge Menschen, die couragiert sind, die nach ihrem Gewissen handeln, wieder etwas sind, was vielleicht so in Mode kommt und was auch in Zukunft hoffentlich dazu führt, dass mit der nächsten Generation von heranwachsenden Menschen hier auf der Welt dort ein Umdenken stattfindet und man eben mehr Transparenz schaffen möchte, man wieder ans Gute glauben möchte und eben nicht nur blind irgendeinem Befehl folgt.
Hat sich denn damit die Methode, Dokumente zu veröffentlichen, anonym zu veröffentlichen, sich nicht selbst widerlegt, dass man damit nicht die Welt bessern kann?
Nein, eigentlich denke ich nicht, denn eine Organisation wird sich, wenn Sie eine Organisation sind, werden Sie sich nicht von alleine verändern, sondern Sie ändern sich nur, wenn der Druck von der Öffentlichkeit von außen zu groß wird. Und wenn irgendjemand Ihnen über genug Druck befiehlt, dass Sie oder Sie sonst wieder dazu bewegt, dass Sie Ihr Paradigma verändern und eben auch vielleicht Macht hergeben, dass Ihre Strukturen transparenter werden, dass Sie sich einfach als organisatorische Struktur verändern. Das ist genau etwas, was in den seltensten Fällen von innen kommt, sondern das muss immer von außen kommen, über die Empörung der Öffentlichkeit, über den Druck der Medien, das ist genau das, wofür die Medien ja auch da sind. Und das könnte immer noch natürlich passieren. Der Vietnamkrieg wurde auch anhand von ganz wenigen Bildern entschieden, die so viel Öffentlichkeit produziert haben, so viel öffentlichen Druck produziert haben, dass eben dort ein Umdenken stattfinden musste.
Der unter Pseudonym agierende Daniel Schmidt, Sprecher von wikileaks.org. Und das sind hier die Stones mit Don't Stop.
Radio 1. Nur für Erwachsene. Medien, Gesellschaft.
Radio 1 Medienmagazin. Seit 5 Jahren gibt es die DLD-Konferenz in München. Eine Konferenz zu Zukunftsfragen, vergleichbar mit der sehr bekannten TED-Konferenz in den Vereinigten Staaten von Amerika. DLD steht dabei für Digital Life Design. Im Januar trafen sich wieder wichtige internationale Menschen, zumeist Männer, unter der Schirmherrschaft von Hubert Broder. Umso verwunderlicher mag es erscheinen, dass schon am Donnerstag und Freitag, also gestern und vorgestern, wieder das DLD-Logo in München zu sehen war. Diesmal im sehr technisch orientierten Deutschen Museum, direkt an der Isar und bei strahlendem Sonnenschein. Hier wurde nämlich zum ersten Mal die DLD Women zelebriert, eine Frauenkonferenz, wie der Name ja schon sagt. Larissa Vassilian, freie Journalistin in München und besser vielleicht bekannt unter dem Pseudonym Annik Rubens in der Podcast- und Social-Media-Szene, war mit dabei und ist jetzt am Internettelefon. Annik, was war denn auf den ersten Blick anders als bei einer gemischten Konferenz?
Also da ist wirklich der erste Blick ausschlaggebend, weil das fiel sofort auf, rein optisch. Es gab Stöckelschuhe natürlich, es gab viele bunte Röcke und Kleider. Und wenn man das sonst so gewohnt ist von Konferenzen, dann ist es ja eher so ein Einheitsgrau der Anzugträger oder dann ein bisschen Marineblau vielleicht noch dabei, aber recht viel mehr nicht. Das heißt, ein sehr schönes, buntes Bild. Und am Eingang gab es dann erstmal eine Tasche, das ist ja auch nicht verwunderlich, das ist bei Konferenzen oft so, aber in dieser Tasche waren diesmal Shampoo drin und ein Haarspray und eine Frauenzeitschrift und ein Armkettchen, also auch das natürlich auf das weibliche Publikum total gemünzt. Und mir ist aufgefallen dann, das ist jetzt mal der nähere Blick auf die Damen, die da so kamen, dass die Mehrzahl dann doch noch für eine digitale Konferenz oder eine Konferenz, die das Digital im Namen trägt, in der Mehrzahl sehr analog unterwegs waren. Also da hat man keine iPads gesehen oder Smartphones oder Laptops, sondern eher den guten alten Notizblock und den Kugelschreiber. Und das war ein großer Unterschied, weil bei den normalen, ich sage jetzt mal normalen in Anführungszeichen, bei den gemischten Tech-Konferenzen, da hat eigentlich jeder irgendein komisches technisches Gadget auf dem Schoß.
Ist man da nur reingekommen als Besucher oder als vielleicht Panel-Teilnehmer, wenn man XX-Chromosomen hatte?
Größtenteils schon, aber ein paar Quotenmänner hatten sich dann doch noch eingeschlichen. Das heißt, bei der Eröffnung saßen ungefähr, ich schätze jetzt mal grob, 250 Frauen im Publikum. Und dann kam die Schirmherrin, wobei mir in dem Zusammenhang auch dieses Wort nicht gefällt. Da müsste man eigentlich Schirmfrau sagen. Maria Furt-Wengler-Burda auf die Bühne und hat also die Damen hauptsächlich begrüßt. Und hat dann aber gesagt, die Herren sollen doch mal bitte aufstehen. Und die wurden dann auch erstmal beklatscht.
We only can make a change if we have enough men joining this movement. Could all the men in here just stand up, just to see how many of you we are? Get up, get up. Yeah, give him a warm hand. Yeah, give him a warm welcome. So, for one time, you're definitely not in the majority, but I think, Steffi, we'll have to work on that.
Sie sagte also sinngemäß, dass wir es in der Female Decade, also dem weiblichen Jahrzehnt, das ist der Titel dieser Konferenz gewesen, weit bringen können als Frauen, aber am besten eben nur dann, wenn die Männer mitmachen. Also nicht wir alleine raus und irgendwas bewegen, sondern wenn es geht, dann doch Männlein und Weiblein gemeinsam. Und die Männer müssten sich also mal dran gewöhnen, dass sie nicht immer in der Mehrheit sind. Und man hat hier in dem kurzen O-Ton schon gehört, dass die meisten der Podiumsdiskussionen auf Englisch geführt wurden. Soll ja auch sehr international sein vom Touch her. Und es waren einige internationale Besucherinnen da. da war ich selber dann nicht ganz davon überzeugt, ob das der richtige Weg war, weil eben nicht alle fließend und perfekt Englisch sprechen und vor allem dann nicht so, dass man ihnen wahnsinnig gerne zuhört. Also ich hätte es schöner gefunden, wenn man das dann übersetzt hätte für die nicht deutsch sprechenden im Publikum, aber das wäre bestimmt auch die teurere Wahl gewesen für die Veranstalter und das nur am Rande.
Ist denn das eher so eine Selbstsuche gewesen der Frau in der Medienwelt, also so eine Ich-Reflexion in der teilweise doch männerdominierten Medienwelt, oder gab es da auch thematische Diskussionen, das Überleben der Zeitung und vielleicht auch der Frauenzeitschriften, oder war das tatsächlich nur so eine Art Reflexionskonferenz?
Also es ging schon in großen Teilen darum, meine Rolle als Frau und wie machen sich Frauen in Führungsrollen, wie sieht der weibliche Machtwille aus und so weiter. Also das ist schon ein großes Thema gewesen, hauptsächlich auch am ersten Tag, dass man also sich nochmal probiert vor Augen zu führen, was ist überhaupt der große Unterschied zwischen den Geschlechtern. Das ist natürlich alles nicht wirklich neu, also dass Männer mehr Geld verdienen in ähnlichen Positionen und so weiter, das weiß man mittlerweile. Und dann ging es aber schon auch darum, was für eine Zukunft der Medien gesehen wird aus der weiblichen Perspektive, wobei ich fand die nicht so anders als die männliche Perspektive. Und dann so ein bisschen speziellere Themen, wie man Kinder im Internet schützen kann, wie der typische weibliche Konsument aussieht, aber auch, was man, glaube ich, auf einem gemischten DLD nicht gehört hätte, was für eine Rolle Hormone und die berühmte Menopause spielen zum Beispiel. Also die Themen waren sehr bunt durcheinander gemischt, sehr, sehr viel. Klischees und Stereotype sind dann doch auch vorgekommen. Ich glaube, das konnte man bei vielen Themen dann gar nicht vermeiden. Und dieses Digitale im Namen, ja, das kam etwas zu kurz, wie ich finde. Aber dafür hat man, nachdem jetzt mit dieser Konferenz die Grundlagen gelegt wurden, sozusagen der Grundstein gelegt wurde, hat man vielleicht nächstes Mal ein bisschen mehr Zeit, um da dann in die Tiefe zu gehen. Also immerhin gab es eine interessante Zahl, die ich mitgebracht habe. Thomas Kasper von Chip hat nämlich zum Beispiel erzählt, dass die Printausgabe von Chip nur 9% weibliche Leser hat. Chip Online dagegen immerhin 32%. Also das ist schon mal eine gute Zahl gewesen. Das hat mich gefreut, dass die Frauen also online da doch offenbar gut mitmischen.
Aber braucht es wirklich nach Geschlechtern getrennte Konferenzen, oder sollte man nicht lieber dahin gehen, ein gesundes Verhältnis, also bei diesen von dir schon beschriebenen grauen Anzug Männerkonferenzen herzustellen?
Genau, das ist die Frage, das finde ich auch. Ich habe dann die bayerische Ministerin Christine Haderthauer gefragt, die ist zuständig unter anderem für Familie und Frauen hier in Bayern, und die findet die Einrichtung eines besonderen DLD für Frauen gut.
Ich würde sagen, solche Veranstaltungen, gerade für Frauen oder die speziell Frauen ansprechen, haben schon ihren Sinn. Denn wir haben generell weniger starke Netzwerke. Wir haben generell weniger die Tendenz auch, uns Hilfe zu holen und uns zusammenzuschließen, sondern Frauen neigen eher dazu, die Dinge alleine gebacken kriegen zu wollen und auch möglichst perfekt. Und davon muss man ein Stück weit geheilt werden. Und dazu tragen solche Veranstaltungen bei, weil man merkt, mir bricht kein Zacken aus der Krone, und es ist auch gar nicht schlimm, wenn ich das ein oder andere Problem habe, Zweifel habe, Sonstiges habe. Man kann sich vernetzen, man kann sich gegenseitig helfen. Da hilft auch oft der Austausch schon. Und Frauen sind eben einfach immer noch, wenn es um Macht geht und um Karriere geht, im Hintertreffen, was umso schwerer zu akzeptieren ist, weil sie ja Bildungsgewinnerinnen in unserer Gesellschaft sind. Und da gemeinsam auch nach den Ursachen zu fragen und sich Zusammenhänge gemeinsam klarzumachen über einen Erfahrungsaustausch, das befördert auch alle miteinander und befördert auch das Thema.
Nun hat man ja als Mann so das Klischee, dass Frauen unter sich sehr kompliziert sind. Hast du dich wohlgefühlt unter den Geschlechtsgenossinnen?
Also einerseits schon, weil ich finde, dass der Umgang miteinander sehr freundlich war. Also das war sehr freundschaftlich fast schon, obwohl man sich kaum kannte. Und ich hatte den Eindruck, hier wird viel mehr gelächelt als auf anderen, als auf gemischten Veranstaltungen. Also das ist mir sehr aufgefallen, dass da doch der Umgang untereinander anders war. Andererseits bin ich selber auch zwiegespalten, ob ich eine Konferenz, die eigens für Frauen gemacht wird, gut finden soll oder nicht. Jedenfalls kam mir dann irgendwann der Gedanke, dass ich mich, glaube ich, selber angegriffen gefühlt hätte, wenn es jetzt einen Männer-DLD geben würde. Also am schönsten wäre es, und da sind sich, glaube ich, viele einig, wenn man so eine 50-50-Veranstaltung hinkriegen würde, wo also halb Männer, halb Frauen da sind. und da also keine Gruppe so wahnsinnig dominiert und überwiegt. Insgesamt habe ich also, wie man so in Bayern sagt, ein bisschen gefremdelt, weil ich selber eher die geekigen Männerkonferenzen kenne und mich da sehr wohl fühle, wo also dann jeder seinen Laptop eben auf dem Schoß hat und sofort die Visitenkarte zückt, wenn man auch nur den Blickkontakt gerade mal aufbaut. Und deswegen habe ich auch einige der Quotenmänner mal gefragt, wie sie sich fühlen, unter anderem auch den Publizisten und ja, man kann ihn fast schon Hans Dampf in allen Web 2.0-Gassen Michael Pretorius nennen. Den habe ich eben auch gefragt, wie er sich denn da unter den ganzen Frauen gefühlt hat.
So ein bisschen wie Sommerfest an der Mädchenschule. Ja, man, es ist irgendwie toll, es ist inspirierend, aber man gehört nicht wirklich dazu.
Ein bisschen ernster ging das natürlich auch. Das war jetzt natürlich mit dem Mädchenschule vergleichbar. Also ernsthafter hat er dann auch noch das hier gesagt.
Ich glaube, dass es da auch kein Gegeneinander gibt, sondern dass man gemeinsam unheimlich viel erreichen kann, wenn man beide Perspektiven in die ganzen Entwicklungen mit einbaut, egal ob es eine Gesellschaft ist oder Medienentwicklung, dann holt man das Maximum raus.
Was ich ganz schön fand, war, dass auch Kritik geübt wurde. Also zum einen hat Maria Furtwängler dann mit einem sehr skeptischen Blick auf ihren Mann oder ihren augenzwinkernden Blick auf ihren Mann Hubert Burda in der Eröffnungsrede gleich gesagt, dass es ja auch keine Frauen im Burda-Vorstand gibt. Sie hat das also so ein bisschen eingefordert. Das fand ich sehr schön und das wurde auch mit Applaus letzten Endes belohnt. Noch bemerkenswerter fand ich dann Patricia Riekel, die Chefin der Bunten, die Kritik an den Frauen selber geübt hat und gesagt hat, Frauen seien die ärgsten Feindinnen innerhalb von Firmen. Und ich glaube, das wissen viele Frauen und manchmal traut man sich aber nicht, das auch mal zu sagen. Und das schönste Schlusswort kam dann von Christine Haderthauer, von der Ministerin, die Folgendes dann noch gesagt hat.
Die Botschaft ist, wir müssen akzeptieren und sollten das auch nicht so bekämpfen, dass es viele Normen gibt, die vielleicht jetzt nicht unserer Art und Weise vorzugehen entsprechen. Aber wenn wir dann uns in diesen Spielregeln sozusagen nach oben bewegt haben, dann ist es doch eine schöne Herausforderung, zu versuchen, seinen eigenen Stempel aufzudrücken und Macht auch in dem Sinne auszuüben, wie wir Frauen das als gut ansehen. Das kann die Welt nur besser machen.
Aus München berichtete Annik Rubens von der DLD Women. Und jetzt gleich mehr zur Personalie Günther Jauch.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
An dieser Stelle blenden wir vielleicht mal zurück ins Jahr 2006 in den Juni.
Der Medienmann der Woche.
Auf einen Sendeplatz zu gehen, der wirklich zu den Stärksten der ARD gehört, ist immer eine Herausforderung. Und es ist mit Abstand der schönste Platz, den man im deutschen Fernsehen haben kann.
Das kommt einem ja vor wie ein Déjà-vu. Am Telefon der Intendant des Norddeutschen Rundfunks, Lutz Marmor. Sie waren mit Ihrer Kollegin, Herr Marmor, WDR-Intendantin Monika Piel, gemeinsam in Verhandlungen mit Günther Jauch.
Ja, Volker Herres, der ARD-Programmdirektor, war auch dabei.
Aber Sie können ganz genau einschätzen, was unterscheidet die Situation 2006 von der 2010?
Ja, ob ich das so genau einschätzen kann, weiß ich nicht, weil ich damals die Verhandlungen nicht geführt habe. Ich bin einfach sehr zufrieden, dass das jetzt zu klappen scheint. Auch da sind ja noch die Gremien, die zu befassen sind, aber da bin ich optimistisch. Und wir haben jetzt ein Gesamtpaket geschnürt, das, glaube ich, insgesamt stimmt. Für mich persönlich ist auch sehr wichtig, dass wir eine einheitliche Anfangszeit der Tagesthemen im Zuge dieses Paketes erreicht haben. Und wir haben eine wirklich prominente Verstärkung auch zu uns geholt. Und ich glaube und hoffe auch, dass wir mit Anne Will und Frank Plasberg, die ich auch beide sehr schätze, auch mit ihren Sendungen sehr schätze, dass wir da auch in der Woche dann sehr gut weiterarbeiten können.
Weswegen ich frage, Herr Marmor, ist ja, es war damals auch sehr optimistisch vor 4 Jahren und dann gab es dann Verwerfungen, sage ich mal, die Günther Jauch in einem Spiegel-Interview so beschrieb. Er sagte, dass die ARD die Zuständigkeit für seine Show den Chefredakteuren habe unterstellen wollen. Damit wäre nach meiner Auffassung die Sendung dem ständigen Risiko ausgesetzt, zum Spielball der politischen Farmlehre innerhalb der ARD zu werden. Konnte ihm da geholfen werden?
Ja, ich glaube, dass er das heute so nicht mehr sieht. Er hat das ja vielleicht auch bei der Sendung Anne Will sehen können. Die war ja auch in der Chefredaktion angesiedelt und ich glaube, diese Befürchtung hat er heute nicht mehr. Das kann er Ihnen aber natürlich besser beantworten als ich. Jedenfalls wäre eine solche Befürchtung auch unbegründet.
War das Abgeben von Stern TV eine Bedingung von Ihnen?
Nein, das war keine Bedingung, aber das ist schon hilfreich. Ich glaube, dass Günther ja auch das von sich aus auch sich so vorgenommen hatte. Und das ist auch ein wesentlicher Unterschied zu der damaligen Vereinbarung. Das dient schon der Unterscheidbarkeit und Klarheit. Ich sage das mal ein bisschen überspitzt. Der journalistische Jauch wird dann wirklich ganz bei der ARD sein und der Unterhaltungsjauch eher bei RTL. Das können, glaube ich, die Zuschauerinnen und Zuschauer dann gut unterscheiden.
Das letzte Mal gab es auch Stimmen, Jauch müsse einen Werbestopp einlegen. Das war ja gerade zur Fußball-WM 2006, vor 4 Jahren tatsächlich ein Problem, als Jauch und Völler nicht nur bei RTL Fußball kommentierten, sondern in der Werbepause noch den Regenwald mit einer Bierfirma retten wollten.
Ja, aber Günther Jauch hat von sich aus gesagt, er will halt nur keine Diktate der Sender, das kann ich auch verstehen, aber er hat von sich aus gesagt, dass er sich da bei der Werbung zurückhalten wird, und zwar sehr, sehr deutlich. Also das, glaube ich, ist auch noch ein kleines Stück klarer als damals, wobei ich das damals auch so verstanden hatte, dass es von ihm eine solche Zusage gab. Aber das habe ich jetzt auch nicht mehr restlos aufgeklärt. Ich bitte um Verständnis, dass ich jetzt eher nach vorne schaue und nicht zurück. Ich freue mich, wenn es dann auch jetzt klappen wird. Und die Analyse ist zwar einerseits interessant, aber da bin ich nicht unmittelbar beteiligt gewesen. Deshalb kann ich das auch nur aus einer vergleichbaren Außensicht wie Sie dann beurteilen.
Aber Sie werden sicherlich wissen, ob die sogenannten Gremlins schon informiert sind. Also wie auch im Spiegel 2007 einige Gremienmitglieder die Rundfunkräte bezeichnete.
Also wissen Sie, ich weiß, dass die Rundfunkräte auch souverän sind. Das war ja ein bisschen überspitzt und auch, glaube ich, gar nicht so böse gemeint, sondern das war so ein auch ein bisschen verspielter Begriff. Und natürlich habe ich die Rundfunkräte des NDR kurzfristig informiert, aber die Information ersetzt ja nicht noch die gründliche Beratung, die wird noch erfolgen. Aber da bin ich optimistisch.
Deutet die Kooperation mit dem WDR darauf hin, dass man den 3-Jahres-Vertrag finanziell besser absichern kann, zu zweit?
Nein, das wird eine Gesamtveranstaltung der ARD sein. Aber wir können ja nicht mit 9 Menschen verhandeln. Deshalb haben wir gesagt, wir nehmen mal 2 große Sender, die das in die Hand nehmen. Und dann haben wir dankenswerterweise die Zustimmung aller Intendantinnen und Intendanten in dieser Woche bekommen. Aber es wird eine Gesamtfinanzierung von allen, die allerdings die Voraussetzung hat, dass im Ergebnis das aufwandsneutral sein wird. Denn wir werden das Geld an anderer Stelle im ersten einsparen müssen. Da gibt es sowohl die Zusage von Volker Harris als auch die feste Absicht von uns allen. Denn auch der NDR könnte nicht additiv jetzt Geld auf den Tisch legen. Und ich vermute mal, der RBB beispielsweise auch nicht. Anders kann man, glaube ich, solche Dinge heutzutage in der ARD kaum noch stemmen.
Sparen Sie da beim Tatort am Freitag ein?
Tatort am Freitag ist, glaube ich, eine Wiederholung, oder was?
Genau, aber der Sendeplatz ist ja vielleicht möglicherweise für Anne Will ganz lukrativ?
Nein, also darüber haben wir jetzt wirklich nicht gesprochen. Das wäre ja auch keine Einsparung, sondern da sind andere Dinge, die wir uns überlegen. Aber ich darf auch noch mal sagen, das Ganze ist ja noch ein Vierteljahr, bis es dann wirkt. Und die Zeit werden wir sowohl nutzen, das wird Günther Jauch vor allem natürlich nutzen, dann zu gegebener Zeit das Konzept der Sendung zu entwickeln. Und wir werden alle Fragen, die damit zusammenhängen, also die Programmschemaänderungen, die Finanzierungsfragen, wirklich, das ist genug Zeit, dann auch mit diesem Zeitvorlauf klären. Da ist ja jetzt auch keine Hektik notwendig.
Aber wissen Sie, was das schon für eine Sendung mit Günther Jauch werden soll? Weil Jauch steht ja eher für den sanften Journalismus und auch eher für eine der größten Journalismuspannen, als der sogenannte Medienfälscher Born bei Stern TV auf fundene Geschichten platzieren konnte. Also journalistisch hat er sich eigentlich in der letzten Zeit eher, sagen wir mal, im Infotainment-Bereich aufgehalten. Aber Polit-Talk, das ist ja knallhart am Sonntagabend.
Also ich traue ihm mit Sicherheit zu, dass er da eine wirklich sehr, sehr respektable, interessante, spannende Sendung, auch politisch informative Sendung machen wird. Er wird seine eigene Handschrift haben. Das glaube ich, dass man jetzt irgendwelche Pannen von, ich weiß gar nicht, vor wie vielen Jahren, 10 oder mehr Jahren heranzieht. Das kann man machen, muss man aber nicht machen. Ich glaube, jeder kann mal auch einen Fehler machen. Aber so etwas ist ja in einer solchen Art von Sendung sowieso nicht zu befürchten. Ich glaube, dass er als Moderator sehr gut ist. Er geht mit Menschen sehr gut um. Er kann aber auch Menschen etwas entlocken und er hat seinen eigenen Stil. Er ist aber auch jemand, der politisch durchaus nachfragen kann. Und da bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Das ist letztlich ja auch eine Vertrauenssache, denn jetzt wäre es noch viel zu früh, ein Detailkonzept zu haben für eine Sendung, die in ein Vierteljahr dann auf Sender gehen soll. Aber das Vertrauen in den Produzenten Günther Jauch, in den Moderator Günther Jauch und auch in den politisch versierten Frager Günther Jauch, das haben wir.
Und wir vom Medienmagazin werden zum gegebenen Zeitpunkt wieder dabei sein. Für die Erstinformationen aus erster Hand bedanke ich mich beim Intendanten des Norddeutschen Rundfunks, Lutz Marmor.
Ja, vielen Dank, Herr Falkmann.
Ich verweise Sie jetzt noch auf den Podcast, der kommt morgen Abend, und auf die aktuelle Dancehall-Sendung mit Admiral Tuff. Und denken Sie daran,
vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Tschüss.
Und was können Sie im Bonustrack heute hören? Wir setzen nochmal zurück ins Jahr 2006 in die Medienmagazin-Ausgabe vom 25. Juni. Wechsel beim ARD Sonntagstalk.
Ich verabschiede mich von diesem Stuhl, aus diesem Studio, von dieser Redaktion. Der Abschied fällt schwer, das gebe ich zu. 10 Jahre, da steckt man nicht so einfach weg.
Sabine Christiansen vor 9 Jahren bei ihrem Abschied von den Tagesthemen. Ähnliche Abschiedsworte sind nun für den Sommer 2007 denkbar, nachdem sie der ARD mitteilte, sich nach fast 10 Jahren von der Moderation ihrer ARD Sonntags-Talksendung zurückzuziehen, um ihre andere Talksendung Global Players zu profilieren.
Good evening everyone. Welcome to the first edition of Global Players. I'm Sabine Christiansen.
Seit Februar trifft sie sich für den Wirtschaftssender CNBC mit internationalen Gästen, um zum Beispiel Standpunkte zum Iran-Konflikt oder Welthandel abzufragen. Am Rande einer Sendung soll sie auch ihren neuen Lebenspartner getroffen haben. Sie verlagere nun ihren Lebensmittelpunkt ins Ausland. Einen Grund, den man ihr glauben sollte, denn Erfolg bedeutet ihr nicht alles.
Nicht um jeden Preis, überhaupt nicht um jeden Preis, bin ich gar kein Typ dafür, sondern Erfolg heißt für mich erstmal eine gute Arbeit abliefern, mit der Arbeit selber auch zufrieden sein zu können und dann zu schauen, ob es andere auch waren. Also erst dann der Blick dahin und erst recht nicht um jeden Preis.
Wir bleiben noch beim Thema in der exklusiven Radio 1 Medienmagazin-Ausgabe vom 25. Juni 2006 hier im Inforadio, in der es auch um Wettwerbung, Johannes B. Kerner, Gebührenpflicht für PC und die Frankfurter Rundschau gehen wird. Doch zunächst zur Top-Mediennachricht der Woche, die ihre Wirkung verstärkte, weil die ARD Günther Jauch als Nachfolger präsentierte.
Auf einen Sendeplatz zu gehen, der wirklich zu den Stärksten der ARD gehört, ist immer eine Herausforderung. Und es ist mit Abstand der schönste Platz, den man im deutschen Fernsehen haben kann.
Doch zurück zu Sabine Christiansen am Telefon. Jetzt Walter van Rossum, Autor des Buches Meine Sonntage mit Sabine Christiansen, wie das Palaver uns regiert. Diese Tage sind nun gezählt, Sonntage ohne Christiansen, sind aber vorstellbar, wie jetzt zum Beispiel bei der Fußball-WM auch, praktisch erlebbar. Aber für immer, Herr van Rossum?
Für mich leicht, weil ich habe seit Beendigung meines Buches kaum mehr eine Sendung gesehen und wollte mir das eigentlich auch nicht zumuten. Ich lasse mir mal von anderen berichten, wie es denn so gerade steht. Ob das für die anderen Fernsehzuschauer so gilt, weiß ich nicht. Ich warne immer nur davor, die Quote, die Sabine Christiansen seit Jahren ja hat, und die ist ja relativ hoch, auch wenn sie letztes Jahr etwas gesunken ist, für eine Form von Zustimmung zu halten. Das können nur bestimmte Leute, die nicht gut denken können. Quote heißt nichts anderes als Strom in einem Programm und was die Leute damit machen, ob sie da überhaupt hingucken. Oder eben, wie ich denke, viele Leute gucken die Sendung, um zu leiden. Also das war so eine freie, so eine SM-Show, gratis. Und die haben das nicht geguckt, um daraus Informationen zu beziehen, sondern um sich aufzuregen, speziell über Sabine Christiansen. Also ich glaube nicht, dass viele Leute das so mit äußerstem Vergnügen gesehen haben. Ich habe ehrlich gesagt sehr wenige nur getroffen, die das gerne angucken und mit Genuss oder mit Freude oder mit Informationsgewinn.
Sie haben sie auch stark kritisiert, indem Sie von Demokratiesimulation gesprochen haben. Aber in der Politik sah man es doch anders. Also Friedrich Merz hat mal gesagt, sie hätte größeren Einfluss auf die politische Agenda gehabt als der Bundestag. Also so ganz SM kann es doch nicht gewesen sein.
Ja, aber das ist natürlich sehr schön. Der Bundestag hat sich ja vertagt auf Sonntagsabends 21:45. Und wie man sieht, sind ja auch die Ränge da im Parlament, in diesem schönen neuen Reichstag, sind ja auch weitgehend immer leer, weil die entsprechenden und die wichtigen Botschaften ja sonntagsabends über den Sender gehen. Das schließt sich ja nicht aus. Die Sabine Christiansen bietet ja sozusagen einen Politikersatz da an, an dem wir uns abarbeiten sollen, der allerdings, wie ich denke, mit der real existierenden Politik dann gar nichts zu tun hat. Sind eben sehr viele als Ob-Themen und Scheinthemen. Ganz so wie in der realen Politik selbst. Gucken Sie, worüber wir abstimmen bei Wahlen. Es hat irgendjemand hier in diesem Land über Hartz IV abgestimmt, hat irgendjemand über Kriege abgestimmt, hat irgendjemand über Europa abgestimmt oder jetzt Polen oder sonst wer. noch in die EU kommt. Über alle diese Sachen wird ja nicht abgestimmt.
Aber überfordern Sie da das Medium Fernsehen nicht? Ist Fernsehen nicht nur ein Spiegel in die Welt und weniger eine Demokratie-Abstimmmaschine?
Da wird ja Demokratie-Abstimmen wird ja gespielt. Und was ich denke, was Medien sein müssten, hieße dann also sozusagen die Politik aus dem Versteck zu ziehen und zu sagen, liebe Leute, ihr macht hier Politik, aber die steht nicht nie zur Wahl. Und das müssen wir wieder herstellen. Aber bei Christiansen und bei anderen Sendungen dieses Kalibers, das ist ja auch mal das Wichtige, ich meine ja auch damit viele andere Sendungen, die nehmen sozusagen die Politik eins zu eins für bare Münze und lassen sich die Themen vorgeben und spielen dann diese Demokratiespiele.
Aber kommen wir dann nicht vom Regen in die Jauche, um mal Biermann aus einem anderen Zusammenhang zu zitieren, also Jauche wegen Günter Jauch natürlich, der soll es ja nun richten. Ist die ARD da gut beraten aus Ihrer Perspektive?
Aus meiner Perspektive bestimmt nicht, aber aus Ihrer, also aus der ARD-Perspektive ist das eine wunderbare Wahl. Das ist einer dieser Meinungs- und charakterlosen Leute oder ohne Charakterkanten oder Meinungskanten. Everybody's Darling und tut niemand weh, ist sehr viel intelligenter als Sabine Christiansen, wird diese Intelligenz aber sicherlich nicht in den Dienst irgendwelcher kritischen Sendungen stellen, sondern er wird das nur einfach besser tarnen können oder amüsanter gestalten können. Es ist nicht zu glauben oder nicht davon auszugehen, dass die ARD sonntagsabends diesen Sendeplatz jetzt durch einen gewichtigeren Termin ersetzt. Es wird eine andere Spielform geben und dafür ist sicher Günter ja auch der richtige Schiedsrichter oder der richtige Kopf. Der tut nie jemandem weh. Der ist nett, der hat diesen üblichen Sportanteil, den man ja heute haben muss, wenn man dauernd moderiert. Und das ist in dem Sinne, glaube ich, eine 1A-Wahl. Herr Struve hat es ja auch gesagt, das ist eines der bekanntesten Fernsehgesichter und zugleich sprach allerdings auch von einem exzellenten Journalisten. Ich weiß aber nicht, wo jeder exzellente Journalist Günter Jauch aufgetaucht sein soll.
Ja, da bin ich ja jetzt gespannt auf Ihr neues Buch, Meine Sonntage mit Günter Jauch.
Da bringen Sie mich auf eine Idee. Aber ich glaube, man kann das nicht wiederholen. Aber ich arbeite an einem anderen Buch über Medien und da will ich noch nicht drüber reden, weil dann einige Leute vielleicht zu wach werden könnten, wie so bestimmte Sachen laufen. Ja.
Walter van Rossum, Autor des Buches Meine Sonntage mit Sabine Christiansen. Spannend dürfte vor allem werden, was in dem noch nicht geschlossenen Vertrag mit Günter Jauch bezüglich seiner diversen Werbeaktivitäten geregelt wird. Obwohl, wenn es nach Jauch ginge, wäre die ARD sowieso werbefrei.
Man könnte eine ganz einfache Wettbewerbsverzerrung, die sollte man beenden und ich glaube, dann könnten alle glücklich werden. Die Öffentlich-Rechtlichen bekommen ihre Gebühren und bekommen auch durchaus ausreichend Gebühren. Da kann man von Zeit zu Zeit auch über Erhöhungen reden. Aber wo sie sich raushalten sollten, das ist für meine Begriffe Werbung. Das hat dann bei Öffentlich-Rechtlichen nichts zu suchen.
Günter Jauch am 19. September 2004 auf Sat.1. So, und jetzt im Podcast-Bonus-Track eine unveröffentlichte Ausgabe des Monatsrückblicks, Monat Mai 2010. Diese Folge ist selbst zum Opfer des Überangebots an Themen geworden und müsste beim nächsten Monatsrückblick sich sogar selber zitieren als durch den Rost gefallenes Thema. Eine Stunde Medienmagazin ist einfach zu wenig, zumal wenn man sich, wie in der letzten Sendung geschehen, mit seinem Live-Studio-Gast etwas verschwatzt. Aber nichtsdestotrotz hier dann doch wenigstens die Aufführung, die gebührende Aufmerksamkeit im Podcast.
Hallo Berlin, ich bin Daniel Fiene.
Hallo Brandenburg, ich bin Herr Pähler. Und der Monat Mai hat uns extrem überrascht. Und damit meine ich nicht Roland Kochs Abtritt vom Politikparkett.
Ja, ich glaube, viele Journalisten waren da überrascht und werden Koch und seine mit dem Schuh auf dem Tischklopf-Manier in ihrer Berichterstattung vermissen. Aber wenn du das nicht meinst, Köhler kann es ja auch nicht gewesen sein, denn der ist ja erst im Juni zurückgetreten. Was meinst du denn dann?
Ich meine zum Beispiel, dass wir für den Mai eine Sache überhaupt nicht erwartet hatten, nämlich, dass Onliner ihre Liebe zum Papier wiederentdecken. Ja, was heißt eigentlich hier wiederentdecken? Die frönen ihrer Liebe zum Papier sogar regelrecht.
Du meinst also so richtig mit Druckerschwärze an den Händen?
Ganz genau so.
Hier sind die Beweise.
Beweis Nummer 1 zeigt, was passiert, wenn Blogger das Internet ausdrucken.
Eleganter ausgedrückt, das Blog Ruhrbarone gibt es jetzt auch als Zeitschrift.
unter ruhrbarone.de bloggen seit Jahren mehrere Journalisten über Themen, die das Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen bewegen. Mehr als 1 Million Seitenaufrufe gibt es da Monat für Monat.
Und jetzt gibt es die Zeitschrift und die ist 122 Seiten dick und kostet knapp 9 €. Wir haben uns das mal angeschaut und unser Fazit, das Heft ist wirklich ordentlich.
Wir haben Ruhrbarone-Chefredakteur Stefan Laurin gefragt, warum die bloggenden Journalisten jetzt auf einmal auf Papier setzen. Aus verklärter Nostalgie oder gab es am Ende sogar ganz vernünftige Gründe dafür?
Das hat mit Nostalgie nichts zu tun. Wir hatten einfach Lust, ein richtig schönes Magazin zu machen und wirklich aus dem Vollen zu schöpfen, das Ganze opulent zu gestalten und wollten uns das eigentlich erstmal auch schenken.
Aber das sind doch alles Sachen, die Sie eigentlich auch online machen können. Warum muss das jetzt Papier sein?
Da gab es schon Geschichten, die, glaube ich, im Print wesentlich besser funktionieren als auf dem Blog. Also zum Beispiel haben wir erzählt Geschichten wie von der Wattenscheider Schule, die über 30.000 Zeichen haben. Sowas Langes lese ich zumindest bis heute wesentlich lieber auf dem Papier als am Bildschirm.
Die Ruhrbarone arbeiten jetzt übrigens schon am zweiten Heft und das soll im November erscheinen.
Beweis Nummer 2 kommt aus den USA. Dort gibt es jetzt eine Zeitschrift, die mit Hilfe des Internets erstellt wird. Allerdings innerhalb von 48 Stunden soll die Ausgabe geschrieben, gedruckt und verschickt werden. Startschuss für die erste Ausgabe war der 7. Mai.
48 Hours, so heißt das Magazin entsprechend. Und bei der ersten Ausgabe erreichten sage und schreibe 1500 Einsendungen die Redaktionsräume. Und ja, 70 Beiträge haben es dann ins Magazin geschafft. Das Thema der ersten Ausgabe, Hustle. Ja, und das lässt sich mit Drängeln oder Bedrängen übersetzen. Vielleicht auch ein Zustand in der Redaktion innerhalb dieser 2 Tage.
Und wir haben mit Sarah Rich vom 48 Hours Magazine gesprochen und sie nach den Erkenntnissen nach der ersten Ausgabe gefragt. Also wie das Netz und an sich neue Werkzeuge die Grenzen von alten Medien aushebeln können.
Wir starteten mit der Frage, was kann man an einem Wochenende schaffen? Wir hofften, dass wir großartige Schreiber motivieren können, wenn sie nur wenig Zeit investieren müssen. Wenn die Zeit nämlich für einen Artikel sehr kurz ist, dann muss man auf Knopfdruck kreativ werden und sehen, was passiert. Aber wir haben uns auch für Papier entschieden, weil wir ein echtes Produkt zum Anfassen rausbringen wollten. Wir wollten etwas mit einer gewissen Endlichkeit haben. Ab einem bestimmten Punkt ist eine Zeitschrift fertig, sie wird gedruckt und das ist es dann. Im Web kann man Dinge noch weiter verändern. Wir wollten lieber die Werkzeuge des Netzes nutzen, um zu sehen, wie wir etwas Altmodisches wie eine gedruckte Zeitschrift aufwerten können.
In Deutschland kann man die Zeitschrift leider noch nicht kaufen. Online gibt's aber bereits mehrere Leseproben.
Und nach den 2 Produktionstagen haben die Redakteure aber erstmal schlafen müssen. Mindestens für 48 Stunden.
Beweis Nummer 3, warum Onliner Print für sich entdecken, hat im Mai die Rheinzeitung geliefert. Die Regionalzeitung aus Rheinland-Pfalz will in diesem Jahr an 5 Tagen Gastchefredakteure beschäftigen.
Also ein Bischof war schon an der Reihe. Jetzt im Mai hat Sascha Lobo die Chefredaktion für einen Tag übernommen. Für viele Medien ist Sascha Lobo ja das personifizierte deutsche Internet. Der Berlin-Mitte-Mann mit dem roten Irokesen ist ja wirklich bekennender Onliner. Aber er hatte auch großen Spaß daran, jetzt mal Print gemacht zu haben.
Und wir haben genau dazu einen der beiden echten Rheinzeitungs-Chefredakteure Christian Lindner gefragt, was Sascha Lobo denn anders gemacht hat.
Sie haben eine Rheinzeitung vorgelegt bekommen, die nicht von Internetauftritten und Texten geprägt worden ist, sondern von Themen, die an dem Tag nicht von der Agenda von außen vorgegeben worden sind. Sascha Lobo hat ein ganz spannendes Konzept vertreten und wir haben es dann umgesetzt. Schreibt nicht das, was zum Beispiel die Berliner Agenda euch vorgibt, sondern schreibt, thematisiert das, was euch persönlich besonders interessiert. Und die Summe dieser interessanten Beiträge, so war seine Theorie, interessiert draußen dann die Menschen mehr als das, was normalerweise von außen in der Zeitung reingezwängt wird.
Wir haben nach dem Experiment auch mit Sascha Lobo gesprochen und mit ihm ein Fazit gezogen.
Es war gar nicht so viel ganz anders, als ich erwartet habe. Aber von draußen drauf zu gucken und zu sehen, ja, da sind Leute, die sind unter einem gewissen Druck und haben hammerharte Deadlines, weil dann die Printmaschine anlaufen muss, diese Druckmaschine. Also das von außen zu sehen und das von innen zu spüren, sind nochmal 2 unterschiedliche Sachen. Das war für mich auch anstrengend. anstrengend, dass ich nicht geschafft habe, die Inhalte in Anführungszeichen so zu kontrollieren, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich dachte, ich könnte fast jeden Artikel mal so wenigstens anlesen oder die ersten paar Zeilen, ob der in die richtige Richtung geht oder die ich mir vorgestellt habe oder irgendwelche Überschriften nochmal neu machen. Das war für einen klitzekleinen Bruchteil der Artikel überhaupt nur möglich.
Die Leser der Rheinzeitung scheinen das Experiment gemocht zu haben. Laut Zeitung gab es nur 2 böse Rückmeldungen. Eine 70-Jährige hingegen hat sich sogar als Lobo-Fan geoutet und gefragt, ob der Herr denn jetzt öfters kommen würde.
Ob Sascha Lobo da Blut geleckt hat, das wissen wir spätestens dann, sollte er jetzt heimlich selbst eine Zeitung herausbringen.
Soweit unsere Beweise, warum Onliner sich im Mai für Print begeisterten. Wir wollen aber auch noch darüber sprechen, wie klassische Printprodukte versucht haben, im Internet Geld zu verdienen.
Während der Axel Springer Verlag und andere Verlage intensiv für ihre neuen iPad-Apps geworben haben, geht taz.de da einen ganz anderen Weg. Die Onliner von der Tageszeitung Taz setzen jetzt auf Flatter. Das ist ein neues soziales Micropayment-System und das ist zurzeit total angesagt.
Eigentlich sollen damit freie Online-Autoren Geld für ihre Texte, Töne und Bilder verdienen können. Aber die Taz will auch mitverdienen, das geht so.
Ja, neben den einzelnen Texten gibt es einen Flatter-Button und wenn mir ein Text gefällt, kann ich den Button klicken und sozusagen dafür den Autor belohnen. Und ich kann einen freien Betrag auf meinen Flatter-Account laden und am Monatsende wird dieser Betrag dann durch die Anzahl meiner verteilten Klicks geteilt und das Geld wird entsprechend an die jeweiligen Anbieter überwiesen. Praktisch ist, das ist ein System, das auf alle Webseiten integriert werden kann.
Wir haben mit dem Chef von taz.de gesprochen, Matthias Urbach, und er musste uns erklären, was die Taz sich denn von Flatter verspricht.
Also ich bin auch gespannt, was darüber kommt, also was sozusagen ein Klick dann im Durchschnitt wert ist, der auf diese Flatter-Button bei taz.de hinterlassen wird. Der Spiegel, der ja auch inzwischen als App auf dem iPhone zu haben ist, und die haben da ja als Verkaufspreis sich komplett an ihrem Printpreis orientiert. Ich glaube, die haben da 5 oder 10% von nachgelassen. Das ist ja eigentlich lächerlich, wenn man überlegt, wie sehr unterschiedlich die Vertriebskosten sind auf der Online-Schiene. Und das hat schon was damit zu tun, dass die so ein Gefühl haben, dass die einfach einen gewissen Wert haben wollen, eine gewisse Wertigkeit. Und diesen Erlös, den sie da sozusagen für ein Exemplar, ob nun irgendwie Print, Online oder auch wie auch immer, erlösen wollen, da haben sie schon eine feste Vorstellung, wie viel das sein soll. Und ich glaube, die Taz hat eine etwas andere Kultur. Wir wollen eigentlich vor allem publizieren. Wir wollen sozusagen unseren Blick auf die Welt unter die Leute bringen und den Leuten einfach mehr Informationen geben. Und dann ist sozusagen die Frage zweitrangig, wie wir das finanzieren. Und da haben wir, glaube ich, schon immer etwas andere Wege gewählt als die Konkurrenz und waren immer ein bisschen auch immer mehr auf unser Publikum gesetzt und auch immer mehr auf die Solidarität des Publikums gesetzt, als auf jetzt sozusagen so eine harte Vertriebswährung.
Wir müssen aber sagen, die Idee von Flatter, die klingt gut, aber der Praxistest, der steht jetzt noch aus. Flatter ist auch noch technisch gesehen im Beta-Test. Bisher haben wir eher den Eindruck, dass vor allem Blogger sich gegenseitig Geld zuschustern.
Ob die neuen Bezahlsysteme im Internet funktionieren, das wissen wir vielleicht schon beim nächsten Monatsrückblick. Und bis dahin wünschen wir Ihnen eine mediale Zeit.
Und am Ende des Podcasts die Pressekonferenz nach der Sitzung der Rundfunkkommission der Länder am 9. Juni 2010 zur neuen Rundfunkfinanzierung ab 2013.
Darüber berichten Ihnen der Vorsitzende der Rundfunkkommission der Länder, Ministerpräsident Kurt Beck, und der Koordinator für Medienpolitik der unionsgeführten Bundesländer, Ministerpräsident Stefan Mappus. Das Wort hat zunächst der Vorsitzende der Rundfunkkommission.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihr Interesse, bedanke mich bei Herrn Kollegen Mappus für die gute Zusammenarbeit und will vorweg gleich sagen, dass wir beide auch sehr dankbar sind, dass unsere Chefinnen und Chefs der Staats- und Senatskanzleien eine hervorragende Vorarbeit geleistet haben, wie auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich glaube, man darf sagen, dass wir mit dem Eckwertebeschluss, den wir heute in der Rundfunkkommission getroffen haben, einen Meilenstein gesetzt haben, was die Rundfunkpolitik in Deutschland angeht. Wir haben eine neue Grundkonzeption für die Gebührenfindung im digitalen Zeitalter. Es wird eben nicht mehr um diesen Dauerstreit gehen, welche Art von Empfangsgeräten da sind, sondern es wird darum gehen, dass wir einen Haushalts- und einen Betriebsstättenmaßstab in Zukunft anwenden. Dies ist auch so gegliedert, dass es eine deutliche Vereinfachung gibt der Art der Gebührenerhebung. Damit wird auch aufgenommen, was viele Bürgerinnen und Bürger an uns herangetragen haben, nämlich dass es Klagen gegeben hat über die GEZ und die Informationsermittlung der GEZ. Das wird aufgrund dieses viel einfacheren Maßstabs in Zukunft so weder notwendig sein noch stattfinden. Wir haben darüber hinaus sicherstellen können von den Größenordnungen, dass es keine Erhöhung der Rundfunkgebühren wegen dieser Umstellung gibt. Ja, dass eine ganze Reihe von Familien Entlastungen erfahren werden, weil beispielsweise eine geringverdienende Person, die in einem Haushalt lebt, ich nehme die Tochter, die eine Lehre macht und ein geringes Lehrgeld bekommt, die war ja formal zumindest, ob es eingehalten wurde, ist eine andere Frage, gebührenpflichtig, wenn sie ein eigenes Empfangsgerät in ihrem Zimmer hatte. Das wird in Zukunft alles unter den Haushaltsmaßstab mit einer Gebühr fallen. Wir haben auch, was die Befreiungstatbestände angeht, eine deutliche Vereinfachung vorgenommen. Menschen mit Behinderungen eines bestimmten Schweregrades werden nur ein Drittel der Gebühr zu bezahlen haben. Und es wird auch so sein, dass für so schwerstbehinderte Menschen, die nicht an öffentlich-rechtlichen Angeboten teilhaben können, taubblinde Menschen beispielsweise von den Gebühren freigestellt sind. Für die Betriebe haben wir eine sehr gestaffelte Lösung jetzt gefunden. Für Kleinstbetriebe von 0 bis 4 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine Drittel Gebühr. Das ist absolut verträglich und kommt der Situation dieser Betriebe entgegen mit entsprechenden Steigerungen nach Beschäftigtenzahlen. Und wir haben auch eine Lösung gefunden, die der Tourismuswirtschaft, der Hotellerie, dem Beherbergungsgewerbe entgegenkommt, indem entsprechend Gebührengrößenordnungen festgesetzt werden, die nach Größe der Betriebe, aber eben auch eine nicht 100% Nutzung unterstellen und damit eine Entlastung der allermeisten Betriebe mit sich bringen wird. Wir haben uns vorgenommen, diesen Neuansatz bis Dezember endgültig dann in staatsvertragliches Recht zu gießen mit einer Zwischenberatung im Oktober. Soweit einmal von meiner Seite. Ich darf an Herrn Kollegen Mappus das Wort weiterreichen.
Ja, vielen Dank, Herr Kollege Bick, meine Damen, meine Herren. Ich darf es kurz ergänzen und auch mich zunächst sehr herzlich bedanken für die sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Ich durfte ja vor noch nicht allzu langer Zeit diese Koordinationsaufgabe übernehmen. Will ich auch sagen, dass die Zusammenarbeit mit dem Kollegen Bick sehr, sehr gut ist. Mich auch bedanken bei den Mitarbeitern in den Staatskanzleien. Es war so exzellent vorbereitet, dass wir heute erheblich schneller durch waren, als wir selber damit gerechnet haben. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Ausgangsbasis. Denn ich bin der Überzeugung, dass jeder von uns, der mit GEZ und dem Gesamtthema zu tun hatte, immer mal wieder sich selber gefragt hat, kann man das eigentlich nicht ein bisschen einfacher, transparenter, im Zweifel auch gerechter machen? Und ich glaube, es ist eine sehr gute Nachricht, dass man das jetzt geschafft hat. Es ist einfacher, es ist transparenter. Ich finde es auch gerechter. Ich glaube, jeder Bürger empfindet etwas, was transparenter ist per se, als gerechter, als etwas, was er im Zweifel gar nicht so richtig verstehen kann. Ich finde es gut, dass es nicht nur bei den Ministerpräsidenten einen breiten Konsens gibt, sondern dass es auch bei den betroffenen Rundfunkanstalten auf Zustimmung trifft, auch von der Grundvorgehensweise her. Und insofern glaube ich, haben wir, und in der heutigen Zeit ist ja nicht immer so, dass man sich in allen Bereichen auf so breiter Basis einig ist, haben wir, glaube ich, eine sehr, sehr gute Lösung hinbekommen, die viele Probleme löst, die es, wie gesagt, transparenter macht und dem Gerechtigkeitsempfinden der Menschen auch entspricht. Und ich glaube auch mit der Entwicklungsgeschwindigkeit, dass bis Jahresende alles unter Dach und Fach ist, haben wir, glaube ich, einen sehr, sehr guten Ansatz.
Ah, herzlichen Dank. Fragen?
Können Sie was zu Werbung und Sponsoring sagen? Ist die
Ja, es bleibt dabei, dass ab 2013 Sponsoring nach 20 Uhr, außer bei großen Sportveranstaltungen, wo dies Teil des Gesamtpakets ist, das man nur international kaufen kann, dass es dabei bleibt. Und zu diesem Datum wollen wir dann auch überprüft haben und einbezogen haben die KEF, wie denn die allgemeine Entwicklung im Gebührenaufkommen zu erwarten ist und dann eine Entscheidung darüber treffen, ob wir ganz oder in entsprechender Zeitabfolge auch auf Werbung vor 20 Uhr und Sponsoring vor 20 Uhr verzichten. Dieser Prüfauftrag ist beschlossen.
Das heißt, zu einem kompletten Werbeverbot konnten Sie sich nicht durchdenken?
Nein, wenn Sie mir das persönlich erlauben zu sagen, zu meinem Bedauern. Aber wir haben das Thema auf der Agenda gehalten und wir werden das sehr sorgfältig vorbereiten, um dann eine angemessene Entscheidung treffen zu können.
Eine Frage hier vorne.
Ist es jetzt tatsächlich so, dass auch Haushalte die Gebühr bezahlen müssen, die keinen Fernseher besitzen? Und glauben Sie, dass das rechtlich durchhaltbar ist?
Wir stützen uns auf ein sehr fundiertes Gutachten von Herrn Professor Kirchhoff, der eine hervorragende Arbeit geleistet hat. Und wir gehen davon aus, im Einklang mit diesem Gutachten, dass das Angebot, das gemacht wird, eben so zu setzen ist, wie andere Grundangebote auch, also man zahlt seinen Wasseranschluss, selbst wenn man sagt, ich verwende kein Wasser, oder seinen Abwasseranschluss und die Müllgebühren und so weiter. Also wir sind dort in einer Grundversorgung, und das ist ja auch das, was das Bundesverfassungsgericht uns sagt, nämlich Grundversorgung, und die müsst ihr zur Verfügung stellen. Und für die zur Verfügungstellung gibt's eben diese Gebühr. Wobei, wie gesagt, wenn objektiv ausgeschlossen ist, dass jemand teilhaben kann, dann sind diese Befreiungen auch möglich.
Wenn ich vielleicht da noch kurz ergänzen darf, ich glaube, die Zahl der Haushalte in Deutschland, die weder Fernsehen noch Radio noch Internetanschluss haben, dürfte sich in Zukunft eher in gewissen Grenzen halten. Und das Gutachten von Professor Kirchhoff sagt ja nicht nur, dass das, was jetzt geplant ist, rechtssicher ist, sondern es sagt ja darüber hinaus, dass es rechtssicherer ist als das, was wir im Moment haben. Weil im Prinzip natürlich im Moment der Grundsatz der Gleichbehandlung durch die mannigfaltigen Variationsmöglichkeiten bis hin zu bestimmten Schlupflöchern auf Dauer nicht mehr gegeben ist, im Zweifel schon jetzt nicht mehr gegeben ist. Und deshalb kommen wir jetzt in ein Stadium, das mit Sicherheit mindestens so rechtssicher ist als das, was wir jetzt haben. Im Gegenteil, Kirchhoff kommt zur klaren Aussage, das alte System wäre auf Dauer nicht mehr rechtssicher zu halten gewesen.
Der Kollege dorthin zuerst und dann die Kollegin.
Zwei Fragen. Erstens, welches Schicksal erleidet die GEZ mit dem Neuportal? Zweitens, wie wollen Sie sicherstellen, dass die neue Lösung, wie es die Energieanstalten ja wünschen, auf uns neutral ist?
Die Gebühren werden erhoben werden müssen, wenn auch auf einer deutlich vereinfachten Basis. Wie das im Einzelnen zu regeln sein wird, wird noch beredet werden müssen. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir auf die Datengrundlage aufbauen. Es gibt auch eine Regelung zum Datensatz selber, dass eine einmalige Überprüfung, das ist mit den Datenschutzbeauftragten abgeklärt, da gab es ja auch Rechtsfragen, dass die erhoben wird. Und bis zum Beleg eines Gegenteils gehe ich mal davon aus, dass man jetzt nicht ganz neue Strukturen für das, was man nach wie vor braucht, aufbaut. Aber eine deutliche Vereinfachung erwarte ich schon und damit auch eine Kostenreduktion, die dadurch zustande kommen wird. Sie hatten einen zweiten Punkt, pardon?
Die GEZ.
Ja, damit meine ich die GEZ.
Aufkommensneutralität.
Wir beziehen uns auf Berechnungen, bei denen uns die Rundfunkanstalten und ihre Fachleute unterstützt haben. Darauf bezieht sich die Aussage, dass wir die Gebühren für den Normalhaushalt stabil halten können, bei den jetzt knapp 18 Euro. Vielleicht ist sogar der eine oder andere Cent drin darunter.
Frau Kollegin.
Was erwarten Sie denn für das Gebührenaufkommen insgesamt durch diese Umstellung?
Neutralität. Also wir sind jetzt bei etwa 7,6 Milliarden. Und wir haben ausdrücklich, das war auch unser gemeinsamer Wille, gesagt, wir wollen, dass durch diese Systemumstellung kein Schluck aus der Gebührenpulle zusätzlich genommen wird, sondern dass wir Stabilität haben auf der jetzigen Basis, keine schlechter und keine besser Stellung. Wir haben allerdings die, glaube ich, berechtigte Erwartung, dass dieses neue System, das eben nicht mit Gebühr, Gerät anmelden, abmelden beim Umzug, meldet man es dann gleich an, wie sind die Zeitverzögerungen und so weiter, dass durch dieses neue System ein Haushalt, eine Gebühr, mehr ja, Sicherheit auch im Gebührenaufkommen entstehen, aber kein höheres Gebührenaufkommen. Und wir haben ausdrücklich uns auch dazu verpflichtet, darauf zu achten, auch gemeinsam mit der KEF, dass es eben auch so eingehalten wird und dass nicht eben an der allgemeinen Notwendigkeit auf Effizienz und Kostenersparnis zu achten, in den öffentlich-rechtlichen Sendern vorbei gearbeitet werden darf.
Ja. Herr Ministerpräsident, bis jetzt war es so, jeder konnte selbst entscheiden, ob er Rundfunkteilnehmer ist oder nicht. Jetzt ist es so, dass jeder bezahlen muss. Meinen Sie, dass es eine andere Taufschicht auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Zukunft geben wird? Dass die so gesehen werden wie Wasserwerke?
Möchten Sie was sagen?
Das, was Sie sagen, ist zwar theoretisch richtig, aber ich glaube in der täglichen Lebenswirklichkeit doch eher theoretisch. Also ich habe es ja vorher auch gesagt, ich glaube nicht, dass es in Zukunft in der Bundesrepublik Deutschland allzu viele Haushalte gibt, die weder Fernsehen noch Radio noch Internet haben. Und insofern glaube ich schon, dass diese Annahme, die zu einer Vereinfachung beiträgt, doch der Lebenswirklichkeit sehr, sehr nahe kommt. Und deshalb, das war wahrscheinlich der Hintergrund Ihrer Frage, die Zahl derer, die jetzt quasi völlig zu Unrecht irgendwelche Gebühren entrichten müssen, da glaube ich schon, dass die geliehenes Null geht. Also das Problem würde ich nicht sehen. Im Gegenteil, ich glaube eher, dass es dadurch gerechter wird, dass vielleicht jetzt so manche zu Recht die Gebühr entrichten, die sie im Zweifel vielleicht bisher nicht entrichtet haben. Wir wissen ja alle, dass auch im Zuge der Vorgehensweise der GEZ, dass es nicht so war, dass ständig bestätigt wurde, dass alle alles eingehalten haben, was es in Regelungen gibt. Und deshalb glaube ich schon, dass es zu mehr Gerechtigkeit führt und nicht im Zweifel zu weniger.
Ja, ich sehe keine Frage. Doch, eine Nachfrage noch, Entschuldigung.
Das ist ja ein Systemwechsel im Betrieb. Was ist denn eigentlich, wenn am 1. Januar 2013 nicht so viel Geld oder mehr Geld bei den Anstalten oder bei der Institution GEZ bekannt ist?
Der Vorteil ist, dass wir so früh jetzt eine Entscheidung haben, dass wir in diesem Jahr noch einen Staatsvertragstext haben werden und Rechtssicherheit, dass man sich rechtzeitig auf das neue System einstellen kann, sodass keine Unwägbarkeiten drin sind. Und wir werden natürlich darauf achten und da eng mit der KEF auch kooperieren, dass eben keine Verwerfungen nach oben oder unten eintreten. Aber Sie können davon ausgehen, dass die ermittelten Größenordnungen, das kann man natürlich nicht auf ein Zehntel Prozent oder auf ein Prozent tun, aber dass die Größenordnungen, wie wir sie annehmen, mit diesem Modell stimmig sind und eben die Neutralität in etwa des Gebührenaufkommens erreicht werden kann.
Noch eine Nachfrage.
Nun wäre im Jahr 2013 ja wahrscheinlich eine Gebührenerhöhung fällig gewesen. Aller Voraussicht nach, also das ist jetzt war es schon mal so. Wird das damit gleichzeitig aufgefangen?
Das kann von uns noch niemand beurteilen. Sie wissen, dass das Bundesverfassungsgericht uns im Frühjahr letzten Jahres ins Stammbuch geschrieben hat, dass wir das so nicht politisch beurteilen dürfen, sondern dass es Sache ist, der Rundfunkanstalten ihre Bedarfe anzumelden, der KEF die zu wichten. Aber wir werden natürlich unsere Haltung, dass nicht Mitnahmeeffekte etc. entstehen, sehr deutlich machen. Aber wir werden uns nicht verfassungswidrig jetzt festlegen nach dem Motto, es darf nie und nimmer eine Gebührenerhöhung geben. Ob wie das dann politisch aussieht, wie das von den Kostenentwicklungen aussieht, 2013 kann heute seriös niemand sagen. Aber systembezogen darf es keine Erhöhung geben.
Ja, ich sehe keine weiteren Fragen mehr. Dann bedanke ich mich bei den beiden Ministerpräsidenten. Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Gehen Sie hinaus in die Welt und berichten Sie von diesem seltenen Phänomen des politischen Konsenses.
Radio 1. Nur für Erwachsene. Nur für Erwachsene.